Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Transformation to Go. Für euch heute im Podcast sind Dr. Christian Peters sowie unser Experte Stefan Bald. Viel Spaß!
Herzlich willkommen, Dr. Christian Peters. In unserer heutigen Folge reden wir über ein Transformationsfeld, was recht unbekannt bei unseren Hörern vermeintlich ist. Wir reden, um es erstmal hochtrabend auszudrücken, über sozioökonomische und politische Transformation. Das ist vielversprechend und in deinem konkreten Fall hat das was mit deiner Arbeit in Afrika zu tun. Mehr will ich gar nicht sagen. Stell dich doch mal kurz vor.
Okay, danke Stefan. Ich bin Politikwissenschaftler, habe in den 80er Jahren an der Universität in Hamburg studiert und bin dann über ein Forschungsprojekt, das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert wurde, zum ersten Mal 1986 nach Afrika gekommen und zwar genauer gesagt nach Sambia. Und das hat dann irgendwo so gefunkt zwischen mir und Afrika, dass ich seitdem fast immer da geblieben bin. Ich habe seit 1986 im Grunde genommen 35 Jahre meines Arbeitslebens in Afrika verbracht, war in 7, eigentlich sogar 8 Ländern länger als ein Jahr tätig und in 9 weiteren Ländern kurzzeitig tätig. Afrika hört sich immer so an, als ob ich den ganzen Kontinent bereist habe. Das war aber nicht so. Das war in erster Linie das südliche und das östliche Afrika. Schwerpunkte meiner Arbeit haben eben in Simbabwe, in Sambia, in Äthiopien und Malawi gelegen.
Ja, von einem Projekt werden wir sicherlich gleich vertieft sprechen. Endlich ist es gelungen, dich hier mal zum Podcast zu haben, live zu sehen. Du bist in Pension, du bist in Rente gegangen und endlich wieder in Deutschland.
So. Offiziell bin ich noch nicht in Rente. Okay. Zum 1.1. im Augenblick habe ich noch meinen Resturlaub, den ich genieße.
Ja. Ja, prima. Sehr schön. So, jetzt, was kann man von dir lernen? Also, was ist das Besondere an Transformationsarbeit in den Gesellschaften, in den Ländern, in denen du warst? Vielleicht kannst du unsere Hörer mal abholen und vielleicht nochmal so einen Überblick geben, welche Art von Arbeit machen wir denn da in der sogenannten Entwicklungshilfe? Sagen wir überhaupt noch Entwicklungshilfe?
Nein, das sagen wir eigentlich fast nicht mehr. Das rutscht meistens noch dem einen oder anderen so ins Gespräch mit raus. Offiziell reden wir von internationaler Zusammenarbeit. Ja. Noch nicht mal in Entwicklungszusammenarbeit, obwohl das natürlich noch der Fachbegriff ist für die Länder in Afrika, in denen wir unterwegs sind. Ja. Aber der große Kontext ist internationale Zusammenarbeit. Okay. Und was wir da machen, das reicht von Berufsbildungsmaßnahmen über ländliche Entwicklung, die Stärkung von Lieferketten, sowohl industrieller als auch landwirtschaftlicher Art, bis hin zu politischer Bildung. Und ich bin eher im Bereich der politischen Bildung, der politischen Themen unterwegs. Das sind teilweise klassische Themen wie eben gute Regierungsführung, wie politische Bildung oder auch Dezentralisierung. Aber es können auch ganz spezielle Themen sein, bis hin zu regionaler Integration oder vielleicht auch ländlicher Entwicklung und Kleingewerbeförderung. Das sind alles so Bereiche, die ich schon mal in meinem Leben abgeklappert habe, ja.
Und in deiner Perspektive jetzt auf 35 Jahren, Wirksamkeit dieser ganzen Programme, kann man das pauschal überhaupt sagen?
Das ist, finde ich, immer sehr, sehr schwer zu messen, weil wir haben ja keinen Input, der dann zu einer chemischen Reaktion führt, ja. Die dann ein neues Substrat oder ein neues Produkt entwickelt, sondern das sind soziale Wandlungsprozesse, in denen wir agieren und da kann das in alle Richtungen gehen. Ja? Und das Wichtige dabei ist eben, dass man immer sein Ziel vor Augen hat, was man erreichen möchte und das auch nicht aus den Augen verliert. Dann kann man auch durchaus nachhaltig arbeiten. Das ist nicht immer der Fall. Einige Sachen funktionieren einfach nicht. Da sind einfach unsere Ansätze, unsere Ideen, unsere Hypothesen, die wir haben, mit denen wir dann arbeiten, die sind dann nicht präzise genug, beziehungsweise die Dynamiken in den Gesellschaften sind so enorm, dass sich da schnell Sachen verändern, die man gar nicht oder eintreten, die man vorher gar nicht auf dem Radar gehabt hat.
Ja. Kannst du denn aus deiner Erfahrung sagen, also was sind so die klassischen Erfolgsfaktoren? Also ohne die geht es nicht. Du hast eins schon gesagt, die Zielorientierung, Zielfokussierung. Und das sind ja auch lange Projekte über Monate, Jahre. Also da das Ziel nicht aus den Augen verlieren, ist sicherlich eins der wichtigen Erfolgsfaktoren.
Ja, und das andere hast du eben schon indirekt angesprochen, das ist die Dauer. Ja. Wenn man zu kurzfristig rangeht, dann wird man wahrscheinlich keine langfristigen Erfolge erzielen.
Ja.
Sondern das müssen sollten eigentlich immer längerfristig geplante und auch durchgeführte Vorhaben sein.
Ja.
Zum Beispiel, ich habe in Sambia ein Dezentralisierungsvorhaben geleitet, das ich in der dritten Phase übernommen habe, in die vierte Phase gebracht habe. Das war dann über 12 Jahre
Wahnsinn.
In Aktion. Und da merkt man dann eben, dass man sowohl die Kompetenz hat, dass man die Akzeptanz des Partners hat und die Zugänge, um dann auch politische Beratung und technische Beratung machen zu können,
ja.
die dann auch angenommen wird.
Ja. Welche Rolle spielt Partizipation, also Integration von lokaler Bevölkerung in diesem Programm? Ich meine, es geht um die. Trittet ihr da eher als Dienstleister auf oder wie kann man sich das vorstellen?
Ich meine, die lokalen Mitarbeiter, die Zielgruppen, das ist eigentlich das Wichtigste im Projekt. Das muss klar definiert sein, das muss gut organisiert sein und ohne die geht es ja nicht, weil wir sind ja nicht da, weil wir unser Modell verkaufen wollen, sondern weil wir sehen wollen, was wir mit unserer Expertise dort verbessern können.
Ja.
Oft fehlt es nämlich an wichtigen Kenntnissen, an Fähigkeiten, um Prozesse einleiten, begleiten und auch anpassen zu können.
Ja.
Und ein wichtiger Faktor, den ich noch hinterher schieben möchte, man muss in der Lage sein, seinen Plan und seine Planung, seinen Managementstil immer anzupassen. Also ich nenne das agiles Management.
Ja.
Das ist etwas, was für mich wahnsinnig wichtig ist. Wenn man zu sehr out of the box das Ganze macht und entlang von Checklisten, dann kommt man nicht weiter. Man muss flexibel sein, man muss anpassen können, man muss in der Lage sein, auf Entwicklungen reagieren zu können.
Ja.
Wenn man das schafft und dann auch seine Mitarbeiter, sein Team mitnimmt, dann kann man auch nachhaltig Erfolg haben.
Ja, vielleicht machen wir es mal konkret. Auf ein Projekt bist du besonders stolz, wenn du uns da mal mitnimmst, einführst und erzählst, was dich da so stolz macht.
Ja, das geht hier um ein Projekt, das 1999 in Malawi begonnen wurde. Das war ein Projekt zur politischen Bildung. Im Englischen ist es eigentlich präziser, das ist ein Civic Education.
Okay.
Und das ist damals von der GTZ noch, dem Vorläufer der jetzigen GIZ und der EU angestoßen worden. Und ich habe das 2001, als dann die Finanzierung klar war, habe ich das übernommen als Manager von der GTZ gestellt.
Ja.
Und wir haben dann innerhalb der nächsten 4 Jahre ein landesweites Programm aufgebaut zur Stärkung der politischen Bildung.
Ja.
Und Civic Education.
Wenn ich dich unterbreche. Schnell für die Hörer erklären, Malawi, die das Land noch nicht gehört haben.
Ja, klar. Also. Ja, Malawi ist ein kleines Land, das im östlichen zentralen Afrika liegt. Es ist sehr lang, aber sehr schmal. Ein Teil der Landesfläche wird vom Malawisee eingenommen. Und es ist ein sehr armes Land, ein sehr friedliches Land und mittlerweile auch ein sehr stark überbevölkertes Land. Es sind etwa 110.000 Quadratkilometer Fläche und mittlerweile leben da zwischen 18 und 20 Millionen Menschen.
Ja, gut.
Und Hauptprodukt sind Agrarsachen, also Tabak, Mais und sowas. Und jetzt werden mittlerweile seltene Erden und seltene Mineralien gefunden und auch wohl abgebaut.
Ja. Gut, das war also die Einführung zu Malawi und jetzt wieder bitte zu der Arbeit, die du dort gemacht hast.
Und das dortige Vorhaben, das war die National Initiative for Civic Education, kurz NICE, was auch ein schöner Name, schöne Abkürzung ist, genannt. Die ist 1999, wie gesagt, gegründet worden. 2001 sind wir dann voll in die Durchführung gegangen. Und das hat damit dann begonnen, dass wir in jedem Bezirk ein Büro eingerichtet haben, ein Büro mit Leseräumen für die Bevölkerung und in jedem Büro dann auch einen festangestellten Mitarbeiter, einen Officer, wie wir das genannt haben, hatten, der dann im Bezirk in jedem Monat 5, 6 oder 7 Aktivitäten, meistens Dorfkonsultationen oder Stadtteilkonsultationen durchgeführt hat, wo es um Probleme der lokalen Bevölkerung ging und wie man die lösen kann.
Aha.
Das Ziel von NICE war und ist die Teilnahme von Menschen, von malawischen Bürgern und Bürgerinnen am politischen Leben zu stärken.
Aha.
Und damit die damals noch junge, mittlerweile schon recht etablierte Demokratie zu stärken.
Klasse. Und wie kann man sich das vorstellen? Das heißt, ihr habt die Leute, die diese Veranstaltung gemacht haben, ausgebildet.
Ja. Ja. Also wir mussten die erstmal natürlich finden. Eine Grundausbildung hatten die dann schon. Ja. Und, teilweise kamen die aus dem Nichtregierungssektor, den Nichtregierungsorganisationen, und die wurden dann eben bei uns konzeptionell vorbereitet. Wir hatten ein wirklich gutes Durchführungshandbuch, das Techniken, Konzepte, aber auch Planungsmethoden und sowas den Mitarbeitern an die Hand gab, und damit haben die dann ihre Arbeit gemacht. Und wir haben durch die Leseseele in den Distriktbüros, wo dann Zeitungen, Berichte, aber auch Bücher, Sachbücher auslagen, haben wir pro Jahr etwa 250 bis 300.000 Besucher gehabt.
Wow.
Und in den Aktivitäten vor Ort, in den Dorfkonsultationen und anderen Sachen, waren es nochmal 100.000. Also wir haben jedes Jahr zwischen 300 und 400, vielleicht sogar manchmal eine halbe Million Menschen erreicht.
Wow.
Und das hat insgesamt dann auch zu einer Veränderung der politischen Kultur geführt.
Klasse.
Und das ist für mich so der Hauptfaktor, der Haupterfolg, den ich hier reklamiere, dass Malawi im Vergleich zu anderen Ländern auch der Region eine andere politische Kultur hat. Die ist nicht unbedingt besser, aber sie ist demokratischer, sie ist partizipativer.
Ja.
Und das merkt man schon daran, dass es seit 2004 mehrere friedliche Machtwechsel gegeben hat.
Ja.
Den letzten gerade jetzt vor 2 Monaten, da wurde in der Parlaments- und Präsidentschaftswahl wurde der amtierende Präsident mit großer Mehrheit abgewählt.
Ja.
Und das passiert normalerweise zwar mit Protesten, aber verglichen mit dem, was gerade in Tansania passiert ist, wo Hunderte oder vielleicht sogar Tausende Menschen, die protestiert haben gegen das wahrscheinlich gefälschte Wahlergebnis, dann erschossen wurden oder ermordet wurden, das passiert in Malawi nicht.
Ja.
In Malawi hat es sogar einen Fall gegeben, dass es war glaube ich 2019, die Wahl annulliert wurde, weil Wahlfälschung nachgewiesen werden konnte.
Ja.
Und der Präsident, also der Kandidat, der gewonnen hatte, die Nachwahl, also die zweite Wahl, dann verloren hat.
Ja, ja.
Also das ist für Afrika relativ einzigartig.
Ja. Jetzt sind die Interventionen oder das, was ihr dort gemacht habt, hört sich ja für den, ich sag mal, hier einen deutschen Zuhörer erstmal profan an, weil wir das so als selbstverständlich, also wir haben Zugang zu Leseseelen, zu Medien, wir lernen sehr früh politische Diskurse, nimmt zwar gerade vielleicht ein bisschen ab, aber ganz grundsätzlich sind das ja ganz grundsätzliche Themen, die für uns sehr normal sind, und deshalb ist das so schwer. Ja, in anderen Ländern ist das vielleicht noch nicht so kultiviert. Und das ist die wichtige Arbeit, die Transformationsarbeit, die du und deine Kollegen dort vor Ort eben geleistet haben.
Mhm.
Ja. Und das macht stolz.
Ja, und es macht auch Spaß zu sehen, wie sowas wirkt. Ja.
Aha.
Weil wir hatten damit nicht gerechnet, aber als wir dann begonnen haben, sogenannte freiwillige Volunteers zu rekrutieren, die Botschaften und organisatorische Sachen mit in die Dörfer getragen haben, hatten wir auf einmal einen solchen Ansturm an Kandidaten und Kandidatinnen. Da sind innerhalb von wenigen Monaten haben wir 10.000 Freiwillige bekommen, die das ganze Land überzogen haben.
Wow.
Und bei den Wahlen 2004 haben diese Freiwilligen Wahlbeobachtung gemacht, so dass wir über Fahrradboten und so weiter die Wahlergebnisse 3 Tage vor der Wahlkommission hatten.
Ja. Wow.
Und damit mitverhindert haben, dass da damals irgendwelche Wahlfälschungen stattfinden konnten.
Na, das ist doch was. Sag mal, was lernt man denn von dir als Person? Was muss man denn für ein Typ sein, um so eine Arbeit zu machen? Also außer natürlich affin für die afrikanischen Kulturen. Was zeichnet dich denn aus? Du hast schon gesagt, du bist Politikwissenschaftler, aber es gibt ja auch persönliche Stärken, die man da sicherlich mitbringen muss. Wie würdest du die denn beschreiben?
Das musste ich lernen, aber ich glaube, das habe ich auch gelernt, dass es Geduld mitbringen.
Aha.
Und da hat mir so ein bisschen geholfen, was ich in Malawi gesagt bekam, als ich damals 2001 dort anfing, dass in Malawi, jetzt mal auf Englisch, Time doesn't evolve around the clock, but around an issue. Also, dass die Zeit da nicht der Uhr folgt, sondern so viel Zeit sich genommen wird, wie nötig, um ein Problem zu lösen, um einen Sachverhalt zu klären.
Yeah.
Ja. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte, dass man da nicht hingeht und sagt, okay, jetzt muss es aber schnell funktionieren. Ja. Weil die Erwartungen, die wir ja manchmal haben, dass wir kommen ja aus einer entwickelten Bürokratie, entwickelten Ökonomie, hier klappt alles. Ich meine, das ist ja auch nicht mehr der Fall. Ja? Ja. Und manchmal geht es jetzt schon in afrikanischen Ländern schneller, Entscheidungen herbeizuführen als hier. Ja. Aber abgesehen davon, man muss eben Geduld haben, weil viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einfach erstmal aufgebaut werden müssen, ja, orientiert werden müssen. Und man wenig Kompetenz gleich in der Weise findet, wie man das vielleicht hier auf dem Arbeitsmarkt finden würde.
Ja.
Das sollte man vielleicht auch nochmal betonen. Wir agieren natürlich in erster Linie mit einer kleinen Mittelschicht, Oberschicht von gebildeten Afrikanern und Afrikanerinnen, die oft eben aus der Zivilgesellschaft dann kommen oder im Staatsapparat arbeiten. Die eigentliche Dorfbevölkerung, die erreichen wir ja nur noch indirekt.
Ja.
Und da ist so ein bisschen so eine Spaltung eingetreten, dass mittlerweile da auch spezialisierte Gruppen sich entwickelt haben, die natürlich wissen, wo die Ressourcen vorhanden sind und sich dementsprechend angepasst haben und nicht unbedingt wirklich noch die Vertreter der Interessen von Dorfbewohnern, von Kleinbauern, von Leuten aus dem informellen Sektor sind, sondern eher ihre eigenen Interessen schon vertreten.
Ja.
Da muss man immer genau aufpassen, mit wem man es zu tun hat, wo die Interessen liegen, dass man dort nicht irgendwelchen falschen Fährten aufsitzt.
Ja. Ja. In den anderen Transformationsgebieten, die wir hier besprechen, unterscheiden wir oder fragen inzwischen sehr genau, ist es eine Prozessberatung, ist es eine Fachberatung? Wie klassifizierst du deine Arbeit denn?
Wir, gerade wenn es um Capacity Building, also Kapazitätserweiterung geht, und das ist ja unser Auftrag für die GIZ, die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, im Träger der deutschen Entwicklungszusammenarbeit, da ist es oft eine Kombination von beiden. Mhm. Wir versuchen natürlich Prozesse zu verändern, zu stärken, vor Ort Prozesse, aber das geht natürlich auch nur mit der entsprechenden Fach- und Sachkapazität.
Ja.
Jetzt als reiner Prozessmanager dahin zu gehen und zu sagen, okay, die Beantragung eines Passes muss jetzt innerhalb von 3 oder 4 Schritten möglich sein, online und sowas, das macht theoretisch ja funktionieren, in der Praxis funktioniert es eben nicht. Und da braucht man eben die Ortskenntnis, das Verständnis der verschiedenen Institutionen, die da eventuell eine Rolle spielen, der Interessenlagen, die vor Ort vorhanden sind, um das dann so aufzusetzen, dass es auch funktioniert.
Ja, sehr spannend. Und was ist für dich deine größte Tugend, um das nochmal deutlich zu sagen, wo du sagst, also du hast schon gesagt, die Geduld, aber in unserem Vorgespräch hast du noch ein wichtiges Wort gesagt, das will ich dir wieder entlocken. Das hat mich doch ein bisschen nachdenklich gemacht. Erinnerst du dich, was es war?
Ja, natürlich. Hier geht es darum, dass man demütig genug sein muss. Ah. Weil das ist für mich eine Grundvoraussetzung, dass man versteht, was eigentlich anliegt, was die eigentlichen Probleme sind, was die Möglichkeiten sind, um etwas zu verändern.
Ja.
Weil man nicht demütig genug ist, dann sitzt man oft der Falle auf, dass man meint, mit unseren europäischen, unseren theoretischen Kenntnissen in einem ganz anderen Kontext Lösungen herbeiführen zu können.
Ja. Ja.
Und das kann oft schiefgehen. Ja? Also mal ein ganz kleines Beispiel dafür. In den afrikanischen Seengebieten ist Malaria sehr, sehr verbreitet.
Ja.
Und gute Idee, Malaria-Mückennetze zu verteilen, damit die Kinder und die Menschen sich nachts schützen können.
Ja.
Was man aber nicht bedacht hat, ist, diese Malarianetze sind auch wahnsinnig gute Fischernetze. Und die wurden dann meistens zweckentfremdet. Die wurden dann eben nachts nicht aufgespannt, um die Kinder zu beschützen, sondern tagsüber oder auch dann abends mit auf den See rausgefahren, dann wurde damit gefischt.
Aha.
Und weil die dann so engmaschig sind, sind dann auch die kleinen Fische, der Fischnachwuchs gleich mit abgeerntet worden.
Ja.
Und es gab dann relativ schnell Probleme mit der Fischerei.
Ja, klar.
Ja. Und das sind nicht geplante Effekte von Entwicklungspolitik oder Entwicklungszusammenarbeit, die man versuchen sollte mit anzudenken. Und da ist es eben gut, wenn man demütig genug ist, weil das lokale Wissen, das ist meistens vorhanden. Man muss es nur eben abfragen können bzw. anzapfen können und dann für Neuerungen und Verbesserungen anwenden zu können.
Ja. Kannst du auch noch mal versuchen, die Perspektive zu wechseln? Also wie werden Menschen wie du, also erfahrene Afrikanisten würde ich fast schon sagen, wie werden die denn wahrgenommen in diesen Projekten? Also ist das überhaupt noch gewollt, dass, ich sag mal, die alten weißen Männer nach Afrika gehen?
Das ist natürlich ein Thema und es wird reduziert. Also der Ansatz ist mittlerweile der, dass es möglichst viele einheimische, nationale Kollegen und Kolleginnen sein sollen, die auch in Management und Verantwortung kommen. Ja. Und da wird auch gerade in der GIZ sehr viel dran gearbeitet und aufgebaut, dass solche Kollegen und Kolleginnen es schaffen, dann Manager zu werden.
Ja.
Das ist oft ein bisschen schwierig wegen der Sprache.
Ja.
Ja, also das Deutsche Ministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, BMZ, besteht natürlich darauf, auch zu Recht, dass Berichte in Deutsch abgefasst werden.
Ja,
und unsere ganzen Handreichungen sind ja in erster Linie auch in Deutsch.
Ja.
Und so viel deutsch sprechende Afrikaner gibt es leider nicht.
Ja. Ja,
und von daher ist das immer so ein bisschen schwierig, dann ausreichend wirklich gute Leute zu finden, die dann auch noch willens oder sogar schon in der Lage sind, deutsche Texte zu lesen.
Ja.
Das mache ich jetzt in Zukunft mit der Artificial Intelligence ein bisschen einfacher werden.
Ja, ja.
Aber da muss man eben aufpassen, dass da nicht irgendwelche Probleme durch die falschen Übersetzungen oder die falsche Forschung, die falsche Datenerhebung mit reinkommen.
Ja. Sehr spannend. Und glaubst du, wag mal eine Prognose für die nächsten 30 Jahre. Wird es diese Art von Arbeit unterstützt durch die Bundesrepublik, wird es das weitergeben? USAID ist ausgestiegen bzw. wird reduziert. Hast du da eine Meinung zu? Ist das der Trend? Also ziehen wir uns weiter zurück? Wird es mehr wirtschaftlicher orientiert, diese Arbeit? Oder glaubst du, das wird weiterhin ein sehr interessantes Transformationsfeld, das wir mit unterstützen?
Im Grunde genommen schwierig zu sagen, weil das dann natürlich davon abhängt, wie sich die politischen Gewichte in Europa und in den USA weiterentwickeln.
Ja.
Wenn Populisten und Leute, die relativ kurzfristig denken, an die Macht kommen und sagen, wir brauchen das alles nicht, das nützt uns ja nichts, USA first, und dann aber nicht zu gucken, was sind die längerfristigen Auswirkungen, dann wird es wahrscheinlich Probleme geben, dass diese Art von Zusammenarbeit und Change Management fortgeführt wird.
Ja.
Auf der anderen Seite gibt es aber eben auch starke gesellschaftliche Kräfte bei uns, die das einfach weiter verlangen, die helfen wollen.
Ja.
Und da muss man, kann man eigentlich hoffen, dass das sich zumindest teilweise durchsetzt und wir weiterhin in der Lage sind und finanziert werden, um in vielen Ländern zu helfen. Vielleicht sollte man ein bisschen mehr fokussieren. Also Deutschland, die GIZ, die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, ist, glaube ich, so Pi mal Daumen in über 100 Ländern tätig.
Ja.
Das ist vielleicht ein bisschen zu breit aufgestellt.
Aha.
Das könnte man nochmal genauer gucken, wo dann die deutschen Interessen mehr wahrgenommen werden, wenn man da hilft.
Ja.
Und die Verbindung zwischen deutschen Interessen und Hilfe, das kann ich mir vorstellen, dass das in Zukunft zunehmen wird.
Super. Ja. Wenn du nochmal beginnen würdest, also dein Studium fertig hättest, würdest du das nochmal so einschlagen, deine Karriere, deinen Berufsweg?
Ja, doch schon. Zu Anfang war es viel Trial and Error, da habe ich also probiert und das hat mal geklappt, mal nicht geklappt.
Ja.
Ich war mal zeitlang als Junior-Experte bei der UN eingestellt. Das war dann nicht so besonders befriedigend, muss ich sagen, weil das doch ein riesiger Apparat war damals schon in den frühen 90ern, der individuelle Ideen und so weiter eher geschluckt als verarbeitet hat.
Ja.
Ich bin dann freier Berater gewesen für eine Zeit von 6 Jahren. Das war auch nicht schlecht, aber war auch sehr, sehr schwierig.
Ja.
Das, was am befriedigendsten war, ja, war im Grunde genommen, waren die letzten 15 Jahre, die ich in der GIZ gearbeitet habe, ja, weil da eben die Strukturen gestimmt haben und die Instrumente vorhanden waren und auch die Finanzen vorhanden waren, um sinnvolle und nachhaltige Arbeit zumindest zu probieren. Wie gesagt, es hat nicht immer geklappt, ja, aber die Erfolgschancen in solchen Situationen mit der GIZ sind höher, als wenn man in einer kleinen NGO arbeitet oder als freier Consultant versucht, sich am Markt irgendwo einen Namen zu machen. Das ist wirklich schwierig.
Was für ein schönes Resümee. Also, lieber Christian, herzlichen Dank für deine Erfahrungen, für den Austausch. Danke, dass wir da in dein Leben, in deine Arbeit diesen Einblick hatten. Und ich bin gespannt, wir werden sicherlich noch weitere interessante Gespräche haben. Vielen Dank für heute.
Würde mich freuen, wenn das der Fall wäre, ja. Ich danke auch für die Möglichkeit, mal ein bisschen über ein Berufsfeld, ja, geredet zu haben, das wahrscheinlich sonst eher unbekannt ist in Deutschland.
Ganz genau. Vielen Dank.
Das war die Episode mit Dr. Christian Peters und unserem Experten Stefan Bald. Produktion Sascha Filor. Schnitt Janis Brinkmann. Das war die Episode mit Dr. Christian Peters und unserem Experten Stefan Bald. Bewertung. Für Fragen und Anregungen schreibt uns auch gerne eine Mail an podcast@krauspartner.de. Mein Name ist Thomas Piskor. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.